Wer kommt in den Himmel? Wer kommt in den Himmel? Das war die entscheidende Frage, zum Beispiel für Martin Luther. Und wir haben ja als Kirchen in diesem Jahr das 500-jährige Reformationsjubiläum gefeiert mit ganz vielen Events. Aber was gerne vergessen wurde, das ist genau nämlich das, dass der Martin Luther diese für ihn drängendste Frage lösen konnte, nämlich wie bekomme ich einen gnädigen Gott oder anders ausgedrückt, wie komme ich in den Himmel? Wie kann ich sicher sein, dass wenn ich sterbe, dass ich einmal im Himmel bin? Bei diesem Thema zeigt sich heutzutage eine große Verlegenheit, denn nach heutiger Auffassung ist das gar nie ein Problem gewesen. Heutzutage hört man Land auf, Land ab von vielen Kanzeln, Leute, macht euch um den lieben Gott mal keine Sorgen. Der ist lieb und der ist nett. Seine Aufgabe ist es, dass er euch vergibt. Angst vor dem Gericht Gottes, das braucht niemand zu haben, keine Sorge. Der jüngste Tag ist völlig harmlos, die Hölle gibt es sowieso nicht. Also alles halb so schlimm. Und dann heißt es weiter, Gott hat sowieso schon immer und überall jedem Menschen vergeben. Er hat beschlossen, dass er jedem nach dem Tod bei sich aufnehmen wird, dass für jeden irgendwann hier sozusagen diese Tür aufgeht in den Himmel und jeder im Himmel ist. Es gibt ein Fachwort dazu, das heißt Allversöhnung. Alle werden mit Gott versöhnt. Jeder kommt irgendwann in den Himmel. Wir kommen alle in den Himmel. Und jetzt kommt wieder der Anfang, ne, von dem Lied. Wir kommen alle in den Himmel. Das hört sich im ersten Moment humanistisch an, aufgeklärt an. Aber man muss weiterdenken. Man muss sich dann fragen, wer, wenn das stimmt, wenn alle in den Himmel kommen, wo bleibt denn dann die Gerechtigkeit? Sind dann auch Massenmörder wie ein Stalin, wie ein Hitler, wie ein Osama bin Laden, sind die auch alle schon im Himmel? Und ist dann der Himmel eigentlich noch ein Ort, wo ich gerne hin möchte, wenn solche Menschen dort auch sind? Bleiben die Taten ungesühnt, die Täter kommen davon? Ohne Gericht erscheint Gott als ein tattriger Greis, der nicht mehr so ganz mitbekommt, was eigentlich läuft, der nicht mehr zurechtkommt mit den Menschen. Und weite Teile in der evangelischen Theologie sind mit ihrem weichgespülten Gottesbild in eine Sackgasse gekommen, in diese Sackgasse, man nennt es mit einem Fachwort der Liberalismus. Kein Gericht, keine Angst vor einer Hölle, wir kommen alle in den Himmel. Die Bibel sagt allerdings was anderes. Die Bibel sagt etwas anderes, die sagt, Gott ist heilig und zu einem heiligen Gott passt nichts Unheiliges, nichts Sündiges. Und das heißt, Gott verabscheut die Sünde, er richtet die Sünde und es kommt niemand einfach so leichtfüßig und gar irgendwie automatisch in den Himmel. Die Bibel sagt, ja, es gibt das jüngste Gericht und der doppelte Ausgang der Weltgeschichte, der wird vielfältig und mit klaren Worten in der Bibel bezeugt. Und das ist nicht erst im Neuen Testament so, sondern es fängt schon im Alten Testament an. Daniel, Altes Testament, da heißt es, viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Altes Testament. Und dann im Neuen Testament, da kommt dieser berühmte Vergleich mit diesem Highway to Hell, wo Jesus sagt, ihr könnt das Reich Gottes nur durch ein enges Tor betreten, die Straße, der Highway zur Hölle, Der ist breit, die Tür offen, für viele weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Aber das Tor zum Leben ist schmal und eng. Der Weg dorthin ist schmal und es finden ihn nur wenige. Der berühmte Maler Peter Paul Rubens, der hat einmal ein Gemälde gemacht, das hieß Höllensturz der Verdammten. Wo er eindrücklich darstellt, wie die Menschen zur Linken in einen bodenlosen Abgrund stürzen. Jeder klammert sich an den anderen, aber weil keiner bei Christus Halt gesucht und gefunden hat, sind sie alle verloren. Am Ende steht das Gericht Gottes. Und damit sind wir bei dem wichtigsten Thema, einem der wichtigsten Themen überhaupt, auch, und das muss man jetzt ganz klar sagen, auch wenn das für viele Menschen heute gar kein Thema mehr ist. Nach der Bibel ist es eines der wichtigsten Themen, nämlich die Frage, wie komme ich in den Himmel? Denn die Aussagen der Bibel sind klar. Zum einen ist die eine Aussage ist klar, das wird auch jeder unterschreiben, auch der nicht an Gott glaubt, wir müssen alle irgendwann sterben, das wissen wir alle. Aber aus der Bibel wissen wir auch, dass es einmal eine Rechtfertigung gibt, ein Gericht gibt, wo jeder Mensch vor Gott sich verantworten muss. Und bei dieser Urteilsverkündung wird es dann nur zwei Alternativen geben, nur diese Alternative entweder ewiges Leben oder ewiger Tod. Entweder ganz nahe bei Gott oder ganz fern von Gott. Und diese Tatsachen hat Gott in seinem Wort ganz klar und ganz deutlich offenbart. Wer das nicht wahrhaben will, der gleicht zu einem Passagier auf einem leckgeschlagenen Schiff, der sich weigert, in das Rettungsboot einzusteigen, weil er nämlich sagt, es ist alles nicht so schlimm, das Schiff wird schon nicht untergehen. Dass Gott existiert und dass Gott einmal richten wird, dass Gott uns den Himmel zugleich aber auch den Weg dahin gemacht hat, das ist das, was die Bibel sagt. Und das ganze Thema Himmel und Hölle, das wird nicht dadurch sozusagen ad acta gelegt, weil viele Menschen nicht mehr an Gott glauben und viele Menschen aus der Kirche austreten. Gottes Existenz hängt ja nicht davon ab, ob die Mehrheit noch an ihn glaubt. Gott wird uns nach seinen Maßstäben beurteilen, ob wir in den Himmel kommen. Und deswegen ist das die Frage. Am Ende des sogenannten Kirchenjahres, nächste Woche dann Ewigkeitssonntag, wo wir dann auch der Verstorbenen denken in den vergangenen 12 Monaten, diese Frage, wer kommt eigentlich in den Himmel? Und Jesus hat eine Geschichte erzählt, wir haben sie am Anfang schon einmal gehört, diese Geschichte noch einmal. Ein Mann hatte 2 Söhne und er sagt zu dem einen, mein Sohn, arbeite heute in unserem Weinberg. Ja, Vater, antwortet er, aber er hatte keine Lust und er ging nicht hin. Auch den 2. Sohn fordert der Vater auf, zur Arbeit zu erledigen, aber sagte, ich will nicht. Später tat es ihm leid und er ging dann doch an die Arbeit. Und dann fragt Jesus die Zuhörer, wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Sie antworteten, der 2. natürlich. Der erklärte ihnen Jesus, was er damit meinte. Das ist sicher. Betrüger und Prostituierte werden eher ins Reich Gottes kommen als ihr. Denn Johannes der Täufer zeigte euch den Weg zu Gott, forderte euch zur Buße auf, zur Umkehr. Aber ihr wolltet nichts von ihm wissen. Die Betrüger und Prostituierten aber folgten seinem Ruf. Mit dieser Geschichte hat Jesus eine unerwartete Antwort gegeben auf diese Frage, wer kommt denn in den Himmel? Und ich weiß nicht, ob Sie das spüren, diese Ungeheuerlichkeit, die in dieser Geschichte steckt. Da sagt nämlich Jesus, Betrüger, Prostituierte, Schurken, Halunken, Verbrecher kommen eher in den Himmel als ihr anständigen Bürger. Und da kann man sich die Empörung natürlich vorstellen, der Leute, die das gehört haben damals. Und gesagt, das ist ein Skandal, das ist eine Frechheit, das ist doch unmöglich. Jesus dreht quasi die Bestenliste völlig um, stellt es auf den Kopf. Also ist es doch ein Freifahrtschein in den Himmel für alle Sünder? Nein, das ist es nicht. Denn Jesus erzählt die Geschichte nicht, weil er was gegen Anständigkeit hat und gegen Frömmigkeit. Das wäre ja absurd. Nämlich in jeder möglichen und unmöglichen Situation hat Jesus immer wieder darum gerungen, um Gerechtigkeit und um das Leben nach Gottes Geboten. Darum geht's nicht. Und wenn jetzt jemand fragt, was hat denn Jesus für Betrug und Prostitution übrig, dann ist zu antworten gar nichts. Denn Jesus fordert den Menschen auf, die auf die schiefe Bahn gekommen sind, umzukehren, kompromisslos sich umzudrehen zu lassen, zu bekehren, auf Gott hinauszurichten. Zum Beispiel, da gab es eine Frau, die einmal ertappt wurde beim Ehebruch und die dann gezerrt wurde zu Jesus hin. Und dann hat Jesus diese Frau zwar bewahrt vor der, damals war die Strafe Steinigung. Auf der Stelle Steinigung. Jesus hat sie vor der Steinigung bewahrt, aber er hat nicht gesagt, ist nicht so schlimm gewesen, was du gemacht hast. Sondern dann sagt er, gehe hin und sündige nicht mehr. Bekehre dich, ändere dich, dreh um, geh in dich, sündige nicht mehr. Das sollen wir also nicht falsch verstehen. Das heißt, dass Jesus nicht einfach sozusagen diese Blattkarten irgendwie so umdreht und vermischt und sagt, ist eigentlich alles ganz egal. Die Anständigen und die Frommen, die kommen dieser Geschichte von Jesus nicht deswegen so schlecht weg, weil sie so bieder sind. Und die anderen, die kommen nicht deswegen so gut weg quasi, weil sie sozusagen so offenherzig zu ihrer Sünde stehen. Das wäre verrückt, das wäre blanker Unsinn. Sondern was ganz anderes wird daran deutlich. Alle Menschen haben es nötig, umzukehren zu Gott. Und zwar völlig egal, sozusagen, ob wir zu den Anständigen gehören, zu den Gutbürgerlichen oder zu den Betrügern, zu denen, die irgendwo abgestürzt sind, moralisch abgestürzt sind. Alle sind aufgefordert, ihre Schuld zuzugeben, zu Gott hin umzukehren, die Anständigen genauso wie die Halunken. Keiner ist vollkommen nach Gottes Willen, keiner lebt so nach Gottes Geboten, wie er es möchte. Keiner ist da, der sozusagen sagen könnte, ich lebe so, wie Gott es eigentlich immer möchte. Keiner, egal wie er sonst in unserem Leben sozusagen auf dem Ranking sich einordnet. Im Jahr 2025, da will das private Raumfahrtunternehmen SpaceX den ersten Menschen auf die Reise zum Mars schicken. Allerdings das Verrückte mit der tollen Aussicht, dann zu sterben. Also ohne einen Flug ohne Wiederkehr. Und trotzdem, der Preis liegt momentan noch bei ungefähr $6 Milliarden für den Flug. Und es soll tatsächlich Interessenten geben. Die Reise in den Himmel, und zwar nicht um dort zu sterben, sondern um dort für ewig zu leben. Diese Reise in den Himmel, die ist noch viel teurer. Und zwar, die ist so teuer, dass sie sowohl für den Reichsten als auch für den Ehrbarsten unbezahlbar ist. Das Ticket in den Himmel kann sich keiner kaufen. Und es ist jetzt völlig egal, ob ich 100 Milliarden habe oder ob ich 100 Ehrenämter vorweisen kann, so wie der eine Typ vorhin bei diesem Anspiel. Alle haben viel zu wenig für diese Reise. Es gibt nur einen, der den Preis für diese Reise bezahlen kann, das ist Gott selber. Und Gott hat bereits diesen Preis bezahlt, nämlich mit seinem Sohn, mit seinem Blut, als Jesus für die Sünde am Kreuz gestorben ist. Und die Antwort auf die Frage, wie komme ich in den Himmel, lautet, indem ich dieses Geschenk der Vergebung von Gott annehme. Einen Platz im Himmel kann ich nicht kaufen, es nützt auch nichts, lebenslang darauf zu sparen. Es gibt dieses nur geschenkt, ohne Gegenleistung, sola gratia, allein durch Gnade. Und deswegen sagt dann der Paulus einmal, alle, Alle haben gesündigt. Die Rechtschaffenen genauso wie die größten Verbrecher. Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Gratia. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung von Jesus Christus. Das heißt, wie bekommen wir also einen Platz im Himmel? Wir bekommen diesen Platz nur, weil Jesus Christus dafür bezahlt hat. Und das heißt, das können wir uns nur schenken lassen. Die Eintrittskarte in den Himmel können wir nur geschenkt bekommen. Das heißt sola gratia, allein Gnade. Und aus gratia, da kennen wir das Wort gratis. Ich bekomme etwas gratis, etwas geschenkt. Aber genau gratis heißt geschenkt. Es wird mir nicht verkauft, sondern ich bekomme es geschenkt. Das heißt, ich habe das nicht verdient. Wir können uns nicht dafür qualifizieren. Gnade heißt, Gott vergibt mir meine Schuld, weil Jesus Christus für diese Schuld am Kreuz bezahlt hat. Der Weg führt nur über die Gnade Gottes. Es geht nicht um unsere Lebensleistung, nicht um unsere Trophäe, nicht um unsere Auszeichnungen, nicht um unser soziales Engagement, sondern die einzige Frage wird sein, bist du bereit, dir die Schuld deines Lebens vergeben zu lassen, weil Jesus für deine Schuld gestorben ist? Und darum ist es mit dem Himmel so wie auch sonst im Leben. Wer eine exklusive Platzkarte haben möchte im Himmel, eine exklusive Platzkarte, der merkt, die kann man eigentlich ja nirgends kaufen. Es gibt kein Kartenbüro, wo Sie die Karte, die Eintrittskarte in den Himmel kaufen können. Und das heißt, die gibt es auch nicht auf dem Schwarzmarkt, die Karte, sondern die gibt es aber nur, wenn Sie Vitamin B haben. Beziehung. Und zwar die Beziehung zu dem Gott, der die Sünde hasst, aber der den Sünder liebt. Den groben Sünder genauso wie den anständigen Sünder. Er braucht die Vitamin B, die Beziehung zu Jesus Christus, der den Weg zum Himmel frei gemacht hat, weil er für unsere Schuld stellvertretend gestorben ist. Er braucht diese Beziehung zu Jesus Christus, dem Retter, dem Heiland, der den Weg frei macht. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, warum Jesus diesen skandalösen Vergleich in seiner Geschichte gebraucht hat. Ihr erinnert euch, diese Geschichte am Anfang. Weil nämlich das zu akzeptieren, dass vor Gott allein die Gnade zählt, die Vergebung, allein die Beziehung zu Jesus Christus, das fällt den groben Sündern leichter als denen, die eigentlich meinen, eigentlich kann ich mir das ja selber leisten und kaufen. Die Anständigen. Wer sein Leben total verkorkst hat, der sieht eher ein, ich kann vor dem Gericht Gottes nicht bestehen, wenn nicht Jesus Christus mich freispricht. Das sieht er eher ein, als der, der denkt, ich habe doch eigentlich so viel Gutes in meinem Leben gemacht und so viel geleistet. Ja, ich habe eine ganze Tasche voll, wo ich vorweisen kann. Und der hat es unter Umständen schwer, daran zu schlucken, dass das nicht reichen soll, um in den Himmel zu kommen. Dass die ganzen Ehrenurkunden, Verdienstmedaillen, die ganzen Bescheinigungen, Spendenbescheinigungen nicht ausreichen. Und deswegen kommt es eben auch heutzutage immer wieder vor, dass diese Nachricht von Gottes Liebe gerade die Menschen ganz besonders erreicht und auf Glauben trifft. Die Menschen, die eigentlich merken, eigentlich habe ich keine Chance, in den Himmel zu kommen. Denen fällt es leichter als den unbescholtenen, ehrbaren Bürgern. Man könnte auch so sagen, ist der Ruf erst ruiniert, bekennt sich's völlig ungeniert. Aber darum geht es. Es geht um Bekennen. Bekennen heißt ehrlich werden, ehrlich sein vor Gott, ehrlich sein vor Gott, das gefällt Gott. Fromme Make-ups weglegen, Lebenslügen ablegen. Und deswegen, ihr Lieben, in jeder Abendmahlsfeier sprechen wir, bevor wir dann das Abendmahl nehmen, ein Sündenbekenntnis. Übrigens am Mittwoch auch wieder. Mittwoch ist Buß- und Bettag. Abends um 7:30 hier Gottesdienst. Und bei jeder Abendmahlsfeier sprechen wir ein Sündenbekenntnis, und das tun wir nicht einfach nur, weil das halt so eine alte Tradition ist, die man pflegt. Wir sprechen dieses Sündenbekenntnis auch nicht, weil wir sagen wollen, wir haben das früher mal gebraucht, aber heute brauchen wir es ja eigentlich gar nicht mehr. Wir sprechen das auch nicht aus Solidarität mit dem anderen links und rechts neben mir, wo man denkt, der hat es ja noch nötig, und ich spreche es halt auch mit ihm mit, sondern wir sprechen das Sündenbekenntnis, weil wir alle, vom Konfirmand über den Pfarrer bis zum Senior, alle Gottes Erbarmen brauchen. Und jeder, der zum Abendmahl geht, der gibt damit eigentlich öffentlich zu, ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Ich bin vor Gott nicht in Ordnung. Es ist nicht alles gut in meinem Leben, in meinen Beziehungen zu anderen und zu Gott. Und deswegen komme ich ja hierher, weil ich mir wünsche, dass Gott mir vergibt und dass er mein Leben wieder in Ordnung bringt. Und ich komme, weil ich auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit angewiesen bin. Ein Mensch, der ganz unten war, heißt Joe Scharwächter. In seinem Buch Halleluja Joe, vom Zuhälter zum Heilsarmee-Offizier, berichtet er von dem, was Gott in seinem Leben getan hat. Und dieser Joe Scharwächter schreibt: Name Scharwächter, Vorname Joachim, Rufname Joe, geboren 23. März 1944 in Helmond, Niederlande. Verheiratet, 3 Kinder. Vorbestraft wegen Zuhälterei, räuberischer Erpressung, Diebstahl, Körperverletzung, Fahren ohne Führerschein zu insgesamt 9,5 Jahren Haft, ausgeübter Beruf, Heilsarmee-Offizier. Und dann schreibt er weiter, das ist mein Steckbrief. Das ist mein Leben nach behördlichen Angaben. Aber mein Leben ist mehr, mein Leben ist bunt. Es ist spannend, schön, manchmal gefährlich. Ich war oft böse und brutal. Bisweilen aber auch freundlich, sogar sentimental. Ich habe gelacht und geheult und ich habe mir geschworen, nie wieder eine Träne zu vergießen. Schon als Kind bin ich immer wieder ausgerissen. Ich wollte weg, nur weg. Aber man hat mich eingefangen, eingesperrt in Heimen, Besserungsanstalten, Jugendgefängnissen. Ich habe Frauen zum Anschaffen geschickt, ich habe sie geschlagen, gehasst, geliebt und liebe doch wirklich nur eine Frau meine. Ich habe in grauen Gefängniszellen gesessen und am sonnigen Mittelmeer. Ich habe gesoffen wie ein Loch, aber ich rühre heute keinen Tropfen Alkohol mehr an. Früher habe ich mir mein Recht mit Fäusten verschafft, heute predige ich die Botschaft der Liebe Gottes. Ich war hart, ich habe Gott geflucht, ich bin vor ihm zu Kreuze gekrochen, ich habe geschrien, sei mir Sünder gnädig, und kaum einer hat es mit mehr Berechtigung geschrien als ich. Ich habe aber auch gejubelt und Halleluja gerufen für Freude, dass meine Schuld vergeben ist. Dafür bin ich bekannt, dass ich oft Halleluja rufe. Deshalb nennt man mich den Halleluja-Joe. Früher war ich als Holländer-Joe berühmt und berüchtigt in einschlägigen Ganovenkreisen. Seit ich die Rolex aus und die Heilsarmee-Uniform angezogen habe, fahre ich durchs Land und ich predige. Ich spreche mit Pennern, mit Dirnen, mit Ganoven, aber auch mit Hausfrauen, Direktoren und Beamten. Ich erzähle jedem, der es wissen will, auch denen, die es nicht wissen wollen, von dem, der mein Leben so radikal verändert hat, nämlich Jesus Christus. Denn irgendwo steckt doch in jedem von uns ein wenig vom Holländer Joe. Und dann sagt er, jetzt bin ich unterwegs, um Menschen zu sagen, dass auch ihr Leben anders werden kann. Dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt und dass jeder Mensch viel wert ist in Gottes Augen. Ich fahre durch unser Land, ich spreche mit allen möglichen Leuten, mit denen, die ganz unten sind, am Rande der Gesellschaft, mit solchen, die ausgestiegen sind, aber auch mit denen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Ich spreche mit Menschen, die nie einen Fuß in eine Kirche setzen würden, und mit Christen, die selbstgenügsam und bequem geworden sind. Mir fällt auf, dass die einen wie die anderen das wirkliche Leben verfehlen. Denn hinter ihrer Maske zeigt sich oft nur Verzweiflung, Resignation, Bitterkeit. Und ich weiß, dass sie auf der Suche nach echtem, nach ewigem Leben sind. Nur einer kann es ihnen geben, Jesus Christus. Soweit der Halleluja-Joe. Nun muss man allerdings ergänzen. Nach seinem Gefängnisaufenthalt war Joe Scharwächter tatsächlich 15 Jahre lang unterwegs als Prediger, als Seelsorger für die Heilsarmee. Aber dann kam es wieder zu einem Absturz. Dann ging die Ehe in die Brüche, es folgte die Scheidung und er musste seinen Dienst quittieren. Aber auch das war nicht das Ende. Denn Gott hat sein Leben nochmal umgekrempelt und Joe betont, sein Neuanfang sei ein Beispiel dafür, Zitat, dass Gott an Menschen festhält, auch wenn sie vorübergehend aus dem Ruder gelaufen sind. Liebe Gemeinde, wer meint, mit eigener Anstrengung kann ich in den Himmel kommen, das ist wie einer, der jetzt versuchen würde, von Hamburg nach New York zu schwimmen. Das mag noch so ein guter trainierter Schwimmer sein, der mag sich noch so intensiv vorbereitet haben, irgendwann wird er im Atlantik untergehen. Was heißt Gnade? Gnade bedeutet, dass Gott sagt, hier, ich schenke dir das Flugticket nach New York. Gratis, geschenkt. Ich schenke es dir. Setz dich einfach ins Flugzeug, Platz ist reserviert und zwar in der Business Class. Und nach 8 Stunden wirst du in New York landen. Das Flugticket zum Himmel, das ist der Glaube. Das Flugzeug Jesus Christus. Und auch für dich ist dort ein Platz reserviert. Und Jesus nimmt dich mit in den Himmel. Und alle, die sich dieses Ticket schenken lassen, die sagen Amen.